NDR Info. Mikado am Morgen. Heute
geht es um ein königliches Musikinstrument, die Orgel.
Am Mikrofon
ist Jessica Schlage. Hallo! Eine Königin unter den Musikinstrumenten, so wird die Orgel tatsächlich genannt. Was sie so königlich macht, da wollen wir heute mal drüber sprechen. Sie sehen ja oft schon ziemlich beeindruckend aus, diese Orgeln, ja, mit den vielen großen Orgelpfeifen. Aber was habt ihr eigentlich für Bilder im Kopf, wenn ihr das Wort Orgel hört? Wir haben schon mal rumgefragt.
Die Orgel ist ein großes Instrument und hat sehr viele Rohre.
Die Orgel kommt auch oft in der Kirche vor, am Gottesdienst.
Ich glaube, dass die Orgel ein schwieriges Instrument ist, weil ich das nicht spielen kann.
Ja, auf jeden Fall ist es ein Instrument mit sehr vielen Tasten und Fußpedalen. Die Orgel pfeifen natürlich die großen und die kleinen. Und manche Orgeln sind sogar so groß, dass man in sie reingehen kann. Wie die dann drinnen aussehen, das hört ihr heute auch bei uns. Und natürlich, was die Orgel sonst so interessant und besonders macht, da erzählen auch meine Studiogäste gleich. Die spielen nämlich alle selbst Orgel. Unser Thema heute bei Mikado am Morgen. In der nächsten Stunde außerdem eine Guten-Morgen-Geschichte mit Gewinnspiel, von Kindern erzählte Witze und eine neue Folge in unserer Mikado-Weltreise.
Hinter dem Spiegel, im leisesten Laut, zwischen den Zeilen und unter dem Staub. Geblieben, auf das du vertraust und das ohne zu zweifeln an was Besseres glaubt. Und durch alle Nächte und gegen die Angst bleibst du wach, bis du es sehen kannst. Und alles leuchtet.
Mikado am Morgen hier, Radio für Kinder auf NDR Info. Klein wie eine Lego-Kiste können sie sein oder groß wie ein Haus. Ja, so unterschiedlich sind Orgeln. Ganz besonderes Musikinstrument, die Orgel, der wir heute mal so ein bisschen ihre Geheimnisse entlocken wollen. Da helfen meine Studiogäste heute, ihr drei. Herzlich willkommen. Hallo erstmal in die Runde.
Hallo. Hallo.
Ich fange mal bei euch beiden an. Hans und Mia sitzen mir hier so gegenüber. Mia, du bist 10 Jahre alt und gehst auf die Bugenhagen-Schule in Hamburg-Altona, ne? Wie lange spielst denn du schon Orgel?
2 Jahre.
Also doch schon eine Weile. Und ist das das einzige Instrument, das du spielst?
Also ich spiele in einer Band Schlagzeug.
Auch nicht schlecht. Orgel und Schlagzeug, das ist ja eine coole Mischung. Und sag mal, was magst du an der Orgel besonders gerne?
Dass man auch mit den Füßen spielen kann.
Stimmt, man hat einerseits die Tastatur, ne, kennt man so vom Klavier. Und dann gibt es, wie nennt sich das, worauf man da mit den Füßen tritt?
Pedale.
Also so ein bisschen wie beim Fahrrad, ne?
Ja.
Sieht aber anders aus. Mhm. Und neben dir sitzt Hans, du bist 8 Jahre alt, Hans, ne? Und gehst auch auf die Bugenhagen-Schule.
Ja.
Wie lange spielst du schon Orgel?
Ich glaube, circa 8 Monate.
Ah, also quasi noch gar nicht so lange, ne?
Ja.
Und was hält dich dabei? Was findest du gut an der Orgel?
Dass man in sie hineingehen kann.
Also in so eine große Orgel, ne? Was sieht man da, wenn man reingeht? Kannst du so einmal
man
ganz kurz schon beschreiben?
Also ungefähr Wälder von Orgelpfeifen.
Wälder von Orgelpfeifen. Und so eine Orgelpfeife, wie sieht die aus?
Unten läuft sie spitz zu, mhm. Dann geht sie oben weiter als dünne oder dicke Säule.
Ja, und wir hören dann nachher noch ein bisschen genauer, wie es in so einer Orgel aussieht. Da bin ich auch schon total gespannt drauf. Unsere Mikado-Reporterin Beke hat euch ja besucht bei eurer Orgel sozusagen, auf der ihr immer übt. Wie ist das? Ihr habt ja beide Orgelunterricht bei Kerstin Petersen. Moin, Kerstin, erstmal.
Moin, moin.
Hallo. Du bist Organistin, ne? Also so nennt man Orgelspielerinnen. Was findest denn du an der Orgel besonders toll? Was fasziniert dich an dem Instrument?
Also mich begeistert auch das Pedalspiel, was Mia schon genannt hat. Und zum Zweiten fasziniert mich diese Kombination von Tasten und Wind.
Aha.
Also die Orgel ist ein riesiges Blasinstrument und die Klänge können sich verwandeln, Flötenklänge, Trompetenklänge, also alles, was man sich vorstellen kann, steht zur Verfügung und das kann man mischen und es ist ein bisschen wie eine große Farbpalette, die sich da zeigt.
Und du gibst Unterricht. Spielst du auch selber Konzerte oder so?
Ja, ich bin Konzertorganistin und arbeite aber auch sehr gerne pädagogisch. Also habe ich eine kleine Orgelklasse für Kinder aufgebaut. Und es haben auch Jugendliche und jüngere Erwachsene Unterricht. Das ist so mein zweites Standbein.
Ja, und wir haben mal ein bisschen in unserem NDR-Archiv gekramt und tatsächlich eine Aufnahme gefunden. Da spielst du auf unserer Welte-Funkorgel, so heißt die hier bei uns auf dem NDR-Gelände. Wir hören mal schnell rein. Und da musst du auch ganz breit grinsen und freust dich. Damit überraschen wir dich jetzt gerade ein bisschen. Ne? Erinnerst du dich noch, was war das für eine Gelegenheit?
Also das war ein Konzert mit Michael Barron, was wir gemeinsam hier im Studio 1 gegeben haben. Und das war gerade Charlie Chaplin, der ja selbst auch eine Hausorgel besaß und seine Filmmusik an der Orgel zum großen Teil improvisatorisch entwickelt hat.
Ja. Und wie man eine Orgel spielt und wie da jetzt auch genau die Töne so entstehen, darüber sprechen wir heute ja noch ausführlich. Aber eines sollten wir noch mal klären. Ich habe vorhin gesagt, die Orgel wird auch mal als König oder Königin bezeichnet. Eine Krone hat sie aber nicht, oder Mia?
Nein.
Nee, ne? Hans, kannst du dir vorstellen, wieso Königin? Hat die was Königliches?
Vielleicht, weil sie so groß ist.
Ja, stimmt. Es gibt sehr große Orgeln. Kerstin, kannst du noch ein bisschen aushelfen? Wo kommt das her mit dem königlichen Musikinstrument?
Ja, Mozart hat an der Orgel häufig gespielt und von ihm stammt dieses Zitat, weil sie so majestätisch klingt und so vielfältige Klangmöglichkeiten hat.
Und es ist nicht nur ein königliches Instrument, sondern auch ein ziemlich altes, eine alte Königin sozusagen. Darüber und darüber, wie jetzt eigentlich die Klänge aus der Orgel kommen, sprechen wir gleich hier bei Mikado am Morgen nach euren Witzen.
Zum Schießen, zum Wiehern, zum Mäusemelken.
Nenne mir drei berühmte Männer mit den Anfangsbuchstaben B, sagt der Lehrer. Borowski, Ballack und Beckham, antwortet Fritzchen. Hast du denn noch nie was von Bach, Brahms oder Brecht gehört? Ersatzspieler interessieren mich nicht.
Frau Meier macht die Wohnung sauber und singt die ganze Zeit vor sich hin. Auf einmal steht ihr Mann hinter ihr und knurrt. Hättest du mir nicht sagen können, dass du singst? Ich öle schon seit einer halben Stunde die Gartentür und wundere mich, warum das Quietschen nicht aufhört.
Der Junge sagt ärgerlich zu seiner Freundin, ich habe es endgültig satt, bei dir immer nur die zweite Geige zu spielen. Darauf fängt sie an zu lachen und meint, sei bloß froh, dass du überhaupt noch in meinem Orchester spielst.
Thank you.
Ihr hört Mikado am Morgen, Radio für Kinder auf NDR Info, immer an Sonn- und Feiertagen hier bei uns und heute rund ums Thema Orgel, ja, die auch Königin der Instrumente genannt wird, weil so viele unterschiedliche Klänge aus ihr rauskommen. Bei mir sind Mia, Hans und Kerstin Petersen, die auch alle selbst Orgel spielen. Sagt mal, ihr drei, habt ihr eine ungefähre Ahnung, wie lange gibt es eigentlich schon Orgeln? Hans, ich frage mal bei dir.
Nein.
Überhaupt nicht. Und du, Mia? Nö. Blassen Dunst? Nö. Kerstin, du kannst bestimmt aushelfen, ne?
Ja, also schon ungefähr 300 vor Christus gab es die Orgel. Sie wurde dann in der Antike auch im Kaiserkult verwendet, auch bei Zirkusspielen. Und das sind so die ältesten Quellen, die man hat.
Das sind ja jetzt dann also über 2000 Jahre her, ne? 2300 Jahre, Wahnsinn. Und stimmt das, dass Orgelspielen auch mal eine Disziplin war bei den Olympischen Spielen? Könnt ihr euch das vorstellen, Hans?
Nein.
Du, Mia, glaubst du das?
Keine Ahnung. Also, das passt irgendwie nicht so richtig dazu.
Ist komisch, ne? So ein Musikinstrument spielen. Wie war das, Kerstin?
Also ich würde sagen, man sollte das wieder einführen, weil das tatsächlich sehr akrobatisch ist, wenn man mit den Füßen und mit den Händen spielt. Mhm. Das wäre eine super Idee.
Dann lasst uns doch nochmal auch ein bisschen beschreiben, wie sieht denn so eine Orgel aus? Also es gibt natürlich ganz unterschiedliche, aber was haben die denn zum Beispiel auf jeden Fall alle gemeinsam, Mia?
Die haben unten Pedale und oben zwei Manuale.
Manuale, ah, okay. Und was gehört sonst noch dazu bei der Orgel, Hans?
Die Register.
Die Register, was ist das denn jetzt wieder?
Das sind die Tasten, wo man einstellt, ob man jetzt Prinzipal spielt oder Bauernflöte oder mit verschiedenen Sachen halt.
Und das klingt dann wahrscheinlich unterschiedlich. Ja. Also ein Prinzipal, was ist denn dann ein Register? Da sprechen wir später noch ein bisschen ausführlicher drüber, Kerstin, aber dass man so eine ungefähre Vorstellung schon bekommt.
Eine Pfeifenreihe, das sind lauter Pfeifen vom gleichen Typ. Die sind entweder dann aus Holz oder aus Kupfer oder aus Porzellan und haben so einen charakteristischen Klang.
Und wir haben mal tatsächlich ein paar Hörbeispiele auch hier für euch, denn es gibt ja ganz unterschiedliche Orgeln. Und hört mal, ob ihr erkennt, was das für eine Orgel sein könnte. Also nach einer Kirchenorgel klingt das irgendwie nicht, ne? Habt ihr eine Idee, Mia, was könnte das so für eine Orgel sein?
Ich habe keine Ahnung.
Das klingt irgendwie ein bisschen elektrisch, finde ich. Kerstin, hast du einen Tipp?
Also es könnte so eine Hammond-Orgel sein.
Genau, das klingt dann schon wieder ganz anders als so eine Kirchenorgel, ne? Und wir hören mal weiter. Es gibt noch andere Arten von Orgeln, damit man mal hört, wie unterschiedlich die klingen. Hört mal hier. Da denke ich so ein bisschen an Weihnachtsmarkt. Hast du schon mal so eine Orgel gehört irgendwo, Hans?
Ja, auf dem Weihnachtsmarkt.
Ja, ne? Erinnerst du dich, wie sieht das aus?
Drehorgel.
Das ist eine Drehorgel, genau. Ja. Und dann gibt es natürlich noch hier die klassische. Wir hören da noch mal rein. Das ist dann eben so eine klassische Pfeifenorgel und da hat man auch ganz schön gehört, ne? Die gleiche Melodie klingt aber zweimal ganz unterschiedlich. Wo gibt es denn eben Unterschiede zwischen verschiedenen Orgeln? Habt ihr schon mal unterschiedliche Orgeln gesehen, Mia?
Ja, ich habe schon mal die Orgel in der Elbphilharmonie gesehen.
Oh, und?
Die hat richtig dicke Pfeifen.
Das ist eine richtig große Orgel, ne?
Ja.
Wahrscheinlich deutlich größer als in eurer Kirche, in der ihr immer übt,
ne?
Fällt dir noch sonst ein Unterschied ein, Hans? Oder hast du mal eine andere Orgel gesehen?
Ja, die Orgel im Michel.
Auch eine große Orgel, ne?
Ja,
eine große, schöne
ziemlich
Orgel.
Groß.
Ja.
Mit 5 Manualen.
5 Manualen, wow. Kerstin, kannst du einmal so ein bisschen grundsätzlich erklären, welche Unterschiede gibt es so zwischen verschiedenen Orgeln? Ein bisschen was haben wir ja auch gerade schon gehört.
Ja, ich glaube, der größte Unterschied ist eigentlich der Stil. Also es gibt Orgeln für die klassische Literatur. Es gibt auch Barockorgeln, die eben speziell für alte Musik sich eignen. Und Soul-Orgeln, Rock-Orgeln und kleine sinfonische Orgeln, mit denen man auch wunderbar Kammermusik und kleine sinfonische Formate spielen kann.
Und was mich jetzt auch mal interessieren würde, wie kommt es jetzt eigentlich da bei so einer klassischen Pfeifenorgel, die man auch in Kirchen dann ja oft sieht, wie entsteht da denn jetzt eigentlich ein Ton? Kerstin, du hast nämlich eine Orgelpfeife mitgebracht hier. Magst du die vielleicht einmal an Hans geben und so ein bisschen beschreiben, Hans, wie sieht diese Orgelpfeife aus? Wie groß ist die? Aus welchem Material ist die?
Diese Orgelpfeife ist ungefähr so... ungefähr so lang wie mein Arm.
Mhm, würde ich auch sagen, ja, genau.
Ist aus Holz.
Und ist viereckig, ne?
Und ist viereckig.
Und was passiert, wenn du da unten reinpustest? Kriegst du da einen Ton raus? Eindeutig.
Ja.
Und wie entsteht da jetzt der Ton eigentlich? Also wie wird aus dem Blasen sozusagen ein Ton?
Das weiß ich nicht.
Also es funktioniert wie bei einer Blockflöte. Mhm. Man bläst rein in den Pfeifenkörper und dann baut sich eine Luftsäule auf, die dann schwingt. Ja, und so wird der Ton hörbar.
Muss denn da ständig jemand reinpusten bei der Orgel, damit da Wind entsteht? Mia, hast du das schon mal gesehen bei der Kirchenorgel? Pusten da Leute bei euch? Oder
nein,
wie ist das?
Natürlich nicht.
Natürlich nicht, blöde Frage, ne? Aber wie funktioniert das? Irgendwie muss der Wind da ja rein. Gibt es da irgendjemanden, der Wind macht? Hans, hast du eine Idee?
Ja, der Blasebalg.
Der Blasebalg.
In der Orgel drin ist ein riesiger Blasebalg.
Ja. Und der wird wahrscheinlich elektrisch betrieben, könnte ich mir vorstellen.
Glaube ich auch.
Ja, Kerstin nickt auch, genau. Ich würde sagen, wir schauen uns das einfach mal an. Unsere Mikado-Reporterin Beke, die hat euch ja auch mal besucht bei einer Probe und durfte sogar auch mal mit ins Innere einer Orgel schauen. Hört mal.
Mia, Hans und Kerstin Petersen gehen durch das Treppenhaus der Bugenhagen-Schule in Hamburg. Durch eine große Holztür kommen sie auf die Empore der Kirche, die an die Schule angeschlossen ist, und zur Orgel. Über ein Geländer können sie nach unten in die Kirche sehen.
Da ist so ein Kreuz, Kerzen, so Engel aus Holz, dann so ein Klavier. Ich glaube, das da ist ein Taufbecken oder so.
Und dann ist da noch die riesige Orgel. Hans und Mia stellen sich vor den Spieltisch. Dahinter sind die Orgelpfeifen aufgereiht. Alle Pfeifen kann man gar nicht sehen. Manche sind hinter einer Art Schrank versteckt. Hans will gleich etwas spielen, aber es fehlt noch etwas.
Wir haben die Orgel noch nicht eingeschaltet. Es ist ganz, ganz ruhig hier im Raum. Und wir öffnen jetzt einfach mal den Spieltisch. Und Mia, magst du mal den Motor einschalten?
Okay. Okay. Hier.
Ja, und jetzt hören wir schon ein Geräusch.
Es zischt ganz leise.
Das ist der Wind, der in der Orgel jetzt
rumort,
genau. Also der Wind erzeugt den Orgelklang. Die Orgel ist eigentlich ein Blasinstrument, das mit Tasten gespielt wird. Und ja, wie auch andere Blasinstrumente kann der Ton sonst nicht erklingen. Man braucht einen riesigen Vorrat an Wind, damit die tiefen Töne der Pedale und auch der sämtlichen Register erklingen können.
In einem elektrischen Gebläse entsteht der Wind, wird von dort aus weitergeleitet und kommt schließlich in den Pfeifen an. Kerstin Petersen schließt vier kleine Türen an der Seite der Orgel auf, damit die Kinder sich ansehen können, wie das Instrument funktioniert.
Da. Unten sehen wir so ein großes Rohr und da wird der Wind durchgeleitet. Der kommt von einem Gebläse, was ganz im hinteren Bereich der Orgel ist. Das kann man nur hören. Hier ist dieses Rauschen und Zischen noch viel lauter als vorne am Spieltisch.
Und hier hinten, hinter der einen Tür sieht man die dicksten Orgelpfeifen.
Da gibt es richtig viele Orgelpfeifen. Also hier, da sind sie zuerst klein, dann werden sie größer. Sie gehen hoch, dann runter und dann manchmal auch wieder hoch.
Durch die kleinen Türen sehen Mia und Hans die Orgelpfeifen. Und auch, dass einige von ihnen vom Fußboden bis zur Decke reichen.
Und hier sieht man den ganzen Pfeifenwald. Also ich nenne das so. Das ist eigentlich kein Fachausdruck, aber ich finde, es sieht aus wie ein Wald mit kleinen und großen Klangbäumen.
Wie eine Baumschule.
Ja, genau. Und da sehen wir auch die unterschiedlichen Typen von Registern. Je nachdem, wie die Pfeifen geformt sind und aus welchem Material sie sind, produzieren die unterschiedliche Klänge.
Manche Pfeifen sind aus Blei und zylinderförmig, manche sind aus Holz und eckig. Kerstin Petersen lässt eine der größten Pfeifen ertönen. Sie schließt die Türen wieder zu. Jetzt wollen die drei üben.
So, bevor wir an der Orgel spielen, haben wir eigentlich auch noch was Besonderes, was wir anziehen. Ne?
Orgelschuhe. Also die sind schwarz und glaube ich aus Leder. Die haben so Schnürbänder und sie haben vorne so eine kleine Spitze, ich glaube, damit man besser auf die Tasten drücken kann.
Ja, und die sind schmal, damit man mit dem Fuß genau die Taste fühlen kann und haben auch einen kleinen Absatz, weil man mit der Fußspitze und mit dem Absatz spielt. Also man kann mit jedem Fuß zweistimmig spielen, also insgesamt vierstimmig mit beiden Füßen.
Mit ihren Übungsheften machen es sich die beiden auf der Orgelbank bequem.
Ihr hört Mikado am Morgen, Radio für Kinder auf NDR Info. Wir sprechen heute über die Orgel, ja, ein ganz besonderes Instrument. Kennt man natürlich aus Kirchen, ne? Aber ist genauso auch in Konzertsälen zu Hause oder auch tatsächlich vielleicht ja bei dem einen oder anderen von euch daheim. Denn Orgeln gibt es auch ganz unterschiedlich von der Größe her. Bei mir sind Hans, Mia und die Organistin Kerstin Petersen. Hans und Mia, ihr spielt ja auch Orgel, ne? Lernt das bei Kerstin. Und ich glaube, die Orgel, an der ihr immer übt, die ist auch besonders, weil die für Kinder besonders gut geeignet ist. Ne? Warum ist denn das so, Mia?
Weil bei den Füßen, da ist ja das Pedal und dann ist da drauf halt so ein Kinderpedal, damit man besser an die Tasten kommt.
Ah, weil Kinder natürlich nicht ganz so lange Beine haben wie die meisten Erwachsenen, ne?
Ja.
Und was ist denn das Schwierigste für euch überhaupt beim Orgelspielen? Was findet ihr besonders knifflig? Hans, ich frag mal bei dir erstmal.
Mit der einen Hand und mit der anderen und mit den Füßen zusammen zu spielen.
Oh, das kann ich mir vorstellen. Also muss man echt linke Hand, rechte Hand, linker Fuß, rechter Fuß, alles irgendwie gleichzeitig?
Manchmal.
Boah, ja, okay. Und wie geht dir das, Mia? Was findest du besonders knifflig?
Also den Unterschied vom Fis und vom B, da kann ich das irgendwie schlecht unterscheiden.
Was heißt das? Dann weißt du nicht, welche Taste du drücken musst? Oder was kannst du schlecht unterscheiden daran sozusagen?
Ja, also ich weiß nicht, welche Taste ich dann drücken soll. Okay. Ob ich dann runtergehen soll oder hoch.
Kerstin nickt schon irgendwie wissend. Was hat es damit auf sich?
Ja, ich glaube, die Erniedrigung von dem Ton durch das B-Vorzeichen oder die Erhöhung um einen Halbton. Das haben wir vor kurzem begonnen und das wird im Laufe der Zeit auch noch ein bisschen einfacher.
Was ist denn deine Erfahrung grundsätzlich? Womit haben denn Kinder eher noch Probleme als Erwachsene beim Orgelspielen?
Ja, also zu mir kommen die Kinder, wenn sie vorher noch kein anderes Instrument gelernt haben, also auch kein Klavier. Mhm. Die Orgel ist ja sehr komplex. Eigentlich haben wir drei Notensysteme, zwei Bassschlüssel und einen Violinschlüssel und das ist schon ziemlich anspruchsvoll. Also die Kleinen spielen natürlich erstmal auswendig, aber diese Notenschrift zu entziffern in den drei Systemen ist schon anspruchsvoll, auch für Erwachsene. Da muss man auch ein bisschen fleißig sein.
Ja, das ist ja wirklich wie so eine eigene Sprache eigentlich lernen, ne? Das irgendwie verstehen. Und so eine Orgel hat ja auch schon deutlich mehr Tasten als so ein Klavier, oder Hans?
Ja.
Hast du mal nachgezählt, wie viele hat eure Orgel?
Nee, das nicht, aber...
Aber man kann schon sagen, die haben eigentlich meistens, also gerade so die großen Kirchenorgeln haben schon mehr Tasten als ein Klavier, oder Kerstin?
Also der Umfang der einzelnen Manuale ist sogar kleiner als am Klavier, Aber wenn man jetzt die Manuale 1, 2, 3 bis 5 oder bis 8 zusammennimmt, dann ist es doch deutlich mehr Tastenmaterial,
die dabei rauskommen sozusagen. Genau. Mikado-Reporterin Beke hat zusammen mit euch ja die Orgel in der ehemaligen Osterkirche, die der Bugenhagen-Schule angeschlossen ist, besucht. Und nachdem sie in die Orgel reinschauen durfte, ist sie noch ein bisschen geblieben, um euch beim Üben zuzuhören.
Mia und Hans sitzen auf der Orgelbank und schauen zum Boden. Dort ist eine Klaviatur, also eine Reihe von Tasten, so wie beim Klavier. Nur sind die Tasten hier größer.
Ja, das sind die Tasten, mit denen man mit den Füßen spielen kann. Die hochstehen, das sind die schwarzen Tasten, also die Töne, die nicht die geraden Töne. Und an denen kann man sich an den anderen Tönen orientieren, weil die anderen eigentlich total gleich aussehen.
Und vor sich haben Hans und Mia noch zwei Klaviaturen, die übereinander liegen.
Und hier sind so zwei unterschiedliche Manuale. Die sehen ganz normal aus. Es gibt schwarze und weiße Tasten.
Darüber sind viele Kippschalter. Besonders ein Knopf gefällt Hans und Mia, der Tutti-Knopf. Tutti ist italienisch und heißt alle. Und so klingt es auch, wenn Hans den Knopf und eine Taste drückt.
Der Tutti-Knopf, das ist ein besonderer Effekt, den die meisten Kinder sehr spannend finden. Du darfst einmal drücken und dann einige Tasten drücken.
Das sind alle Tasten zusammen, halt alle Register.
Auf den anderen Kippschaltern stehen oben die Zahlen von 1 bis 29. Das sind die Register. Und unten auf den Schaltern steht zum Beispiel Bauernflöte, Fagott und Spitzflöte.
Das sind halt Blasinstrumente, die der Klang von der Orgel erzeugt, deren Klang halt.
Hans stellt den Fagottschalter an und die Orgel klingt tatsächlich ein bisschen wie ein Fagott.
Die Bauernflöte zum Beispiel, die ist auch besonders schön, ne? Die können wir auch mal zeigen.
Dann legt Mia los. Sie will ein Stück üben, das ihr besonders gut gefällt.
Wir lassen da einfach auch mal den Prinzipal und diese Koppelflöte, ne? Das klingt eigentlich sehr schön.
Das ist ja jetzt schon noch mal spannend zu hören, dass wirklich in einer Orgel so viele verschiedene Klänge drin sind und die wie so unterschiedliche Blasinstrumente klingen kann. Könnte eigentlich so eine Orgel auch wie eine Geige klingen? Ja, hast du sowas schon mal gehört oder wie ein ganz anderes Instrument?
Ich habe es noch nie gehört, aber ich kann es mir vorstellen.
Gibt es so bestimmte Register, die wirklich ganz schräg klingen, in Anführungszeichen? Also irgendwie ganz anders, als man sich das vielleicht so vorstellen würde von einem Blasinstrument?
Ja, es gibt ein Register, das nennt man Vox Humana,
aha,
die menschliche Stimme. Aber das klingt normalerweise eher wie ein kleines Lämmchen, was blökt.
Jetzt haben wir ja auch in der Reportage nochmal eben von diesen Registern gehört. Könnt ihr da nochmal erklären? Wir haben ja auch zwei Orgelpfeifen hier. Hans, du hattest die eine vorhin schon in der Hand, die aus Holz und in viereckiger Form. Kerstin, magst du die andere mal an Mia rübergeben? Und Mia, kannst du einmal beschreiben, was ist das jetzt für eine Orgelpfeife? Wie groß? Welches Material? Wie sieht die aus?
Also Material schätze ich mal, dass es Eisen oder so ist.
Also ist auf jeden Fall ein Metall, ne? Kerstin, was würdest du sagen? Welches Metall?
Ja, Zinnblei.
Zinnblei, okay. Und wie lang ist die? Halt mal so an deinen Unterarm, kommt das ungefähr hin?
Ja.
Ja, so vom Ellenbogen bis so in die Mitte deiner Hand rein ungefähr, ne? Also so eine kleine, dünne Pfeife. Magst du mal reinpfeifen? Würde man da was hören, wenn du unten... Ah ja, die klingt deutlich höher auch, also auf jeden Fall. Und mit diesen verschiedenen Registern, das sind dann eben tatsächlich unterschiedliche Pfeifen? Oder können die einzelnen Pfeifen auch nochmal anders klingen, wenn man mit denen irgendwas macht, Kerstin?
Nein, das nicht. Zum Beispiel dieses kleine Pfeifchen, was Mia gerade angespielt hat, das ist eine Rohrflöte.
Ja.
Und die ganze Reihe besteht dann auch aus diesem Typ Betalpfeife mit einem kleinen Deckel und einem Röhrchen drin. Und die klingen sehr ähnlich, nur dass die Tonhöhe unterschiedlich ist.
Und wie viele Register haben denn Orgeln so? Mia, wie viele hatten eure?
29.
Das ist auch schon eine ganze Menge. Und gibt es Orgeln, die deutlich mehr haben, Kerstin? Was hat so die größte Orgel oder die meisten Register? Wie viele sind das?
Ja, das gibt schon mehrere hundert Register.
Wahnsinn, ja. Also ich habe tatsächlich nochmal gelesen, als größte Orgel der Welt gilt die Orgel der Atlantic City Convention Hall in den USA. 314 Register. Wahnsinn, und über 30.000 Pfeifen. Und wie ist das, wenn man sich jetzt für ein Register entscheidet? Wie kombiniert man die dann miteinander? Gibt es da irgendwie ein Knöpfchen, was man drückt, Hans, oder wie ist das?
Also man zieht oder drückt die Register und dann drückt man halt noch andere dazu.
Und wenn man jetzt gar kein Register einstellen würde, würde da was passieren?
Nee, da würde man nur den Wind hören.
Mikado am Morgen, Radio für Kinder, immer sonntags hier auf NDR Info. Und wir sprechen heute über ein ganz besonderes Instrument, die Orgel. Als Königin wird sie sogar bezeichnet, ja, der Instrumente. Kann richtig groß werden, haben wir vorhin gehört, kann man reingehen in manche sogar. Über 30.000 Pfeifen hat die vermutlich größte Orgel der Welt in Atlantic City. Bei mir sind Mia, Hans und die Organistin Kerstin Petersen. Und die drei haben ja schon super erklärt, wie so eine Orgel eigentlich funktioniert, wie man die verschiedenen Klänge da rauskriegt. Aber wie ist denn das eigentlich mit dem Üben, habe ich mich nochmal gefragt. Man hat ja jetzt nicht so eine Riesenorgel zu Hause stehen, ne? Muss man da wirklich immer in die Kirche, Mia, oder wie ist das bei dir zum Beispiel?
Also ich habe zu Hause ein Keyboard und darauf übe ich dann.
Da kann man aber dann ja quasi bloß die Finger üben, ne? Also die Pedale, hast du ja auch erzählt, die man bei der Orgel ja auch braucht, das geht dann nicht, oder?
Ja, also ich habe kein Pedal bei meinem Keyboard.
Und machst du das dann trotzdem irgendwie mit, nur dass es keinen Ton gibt, oder?
Nein.
Und wie ist es bei dir, Hans? Übst du auch irgendwie zu Hause?
Ja, ich habe auch ein Keyboard.
Und sag mal, ist das anders zum Beispiel, wenn man so eine Keyboard-Taste drückt, als wenn man eben dann eine Taste auf dem Manual einer Orgel drückt?
Ja, die Keyboard-Tasten, wenn ich da meine Finger drauf lege, gehen sie sofort runter, bei der Orgel nicht.
Muss man da richtig Druck anwenden? Ist das schwer? Oder wie
also das ist schwer ist es nicht, aber man muss schon Druck anwenden.
Ja, kannst du noch ein bisschen beschreiben, Kerstin, was ist so der Unterschied da in der Handhabung quasi?
Ja, mit dem Finger öffnet man das Windventil.
Ja.
Das heißt, man muss schon ein bisschen Kraft, sehr feine Kraft natürlich, aber auf die Taste einwirken lassen, damit sich das Ventil öffnet und der Ton erklingen kann. Und das ist auch die große Kunst beim Orgelspielen. Das ist anders als beim Klavier. Da arbeitet man mit viel Armgewicht.
Ja.
Und an der Orgel ist es so, dass man mit sehr wenig Armgewicht und mit sehr viel Fingerfeinarbeit hauptsächlich arbeitet.
Ah. Und sag mal, wenn ich auf dem Klavier eine Taste drücke, wenn ich die doll drücke, dann ist es doch lauter, als wenn ich sie ganz sanft drücke. Ist das bei der Orgel auch ein Unterschied oder ist es immer gleich laut, Mia?
Also ich glaube, das ist immer gleich laut.
Mhm. Weil es eben einfach nur das Ventil öffnet sozusagen, da kommt immer gleich viel Luft durch.
Genau, man hat die Möglichkeit, das Ventil auf unterschiedliche Art zu öffnen und zu schließen.
Mhm.
Das ist aber eine Frage der Geschwindigkeit und der Balance. Und das sind ganz feine Unterschiede, die aber auch das Charakteristische eines Interpreten dann später ausmachen. Das kann man sehr gut unterscheiden, ob der Wind schnell einströmt und die Ventile sich schnell schließen. Das Ende des Tones klingt dann doch sehr anders.
Kann denn eigentlich jeder Orgel lernen? Was würdest du sagen?
Ja, das kann jeder, der Lust dazu hat, lernen.
Ist das irgendwie günstig, wenn man vorher schon Klavier spielt? Oder, also du hast ja gesagt, du unterrichtest auch Kinder, die eben vorher eben nicht Klavier schon gespielt haben.
Ja, genau. Das war eigentlich meine besondere Idee, dass ich einen Weg eröffnen möchte, gleich mit der Orgel anzufangen.
Mhm.
Wir bauen die Orgeltechnik ganz frisch auf, ohne diesen Umweg übers Klavier.
Ja. Und spielt ihr eigentlich dann Kirchenlieder oder spielt ihr auch mal Popsongs oder macht ihr mal selber eigene kleine Lieder auf der Orgel? Wie ist das bei dir zum Beispiel, Mia?
Ich spiele, glaube ich, so welche Klavierlieder, weil ein Heft, das ich habe, ist, glaube ich, auch eigentlich für ein Klavier geschrieben worden, aber das kann man genauso gut auf der Orgel auch spielen.
Ja, und wie ist es bei dir, Hans?
Genauso.
Ja, und spielt ihr zum Beispiel eben nur für euch oder plant ihr auch mal irgendwie ein kleines Konzert für Familie und Freunde oder hattet ihr womöglich schon eines, Hans?
Ich glaube, ich habe mein Geburtstagsständchen gespielt.
Das ist nicht schlecht. Und bei dir, Mia?
Also, wir machen manchmal in der Schule so Andachten. Mhm. Und dann sind die Eltern und so auch eingeladen und dann spielen wir dann auch da etwas. Also.
Ja, und die Eltern sind wahrscheinlich stolz wie Bolle, ne? Die klatschen besonders laut. Da lacht sie. Vielen Dank, Mia, Hans und Kerstin Petersen, ihr drei, dass ihr zu Gast wart und uns mal dieses, ich finde, wirklich sehr spannende Instrument Orgel so ein bisschen erklärt habt. Viel Spaß weiterhin beim Spielen auf alle Fälle. Tschüss, ihr drei.
Tschüss.
Tschüss. Tschüss.
Und bei Mikado am Morgen hört ihr gleich eine brandneue Folge unserer Mikado-Weltreise. Da geht's heute ins Land der Kängurus und Koalabären.
Alle wollen, dass ich einen Baum pflanze oder ein Haus baue, sodass sie auf mich zielen können wie ein Countdown. Dass ich erwachsen werde, nicht nur nach schönen Frauen schau, etwas mehr Sport treibe gegen den Raubbau. Dass ich mach, was man so macht, komm, mach doch meine Weltreise. Dass ich mich hinsetz, super ist für Geld schreibe. Eltern wollen Enkel haben, die sie auf ihren Schenkeln tragen, sicherstellen, dass es weitergeht. Ich sag Hallo mit nem Gruß aus der Achterbahn.
Mikado am Morgen hier, Radio für Kinder auf NDR Info. Und wir reisen jetzt, zack, einmal quer um die Weltkugel mit der Mikado Weltreise. Das ist unsere neue Serie. Und dieses Mal geht es in eines der größten Länder der Welt. Und, so viel kann ich auch schon nochmal verraten, es ist das einzige Land, das gleichzeitig ein Kontinent ist. Also, alle anschnallen bitte, geht los die Reise.
Die Mikado-Weltreise. Heute Australien.
Was du hier hörst, ist der Klang eines typisch australischen Instrumentes, des Didgeridoos. Ein Didgeridoo ist im Prinzip nichts anderes als der ausgehöhlte Stamm eines Eukalyptusbaumes, also ein Holzrohr. Musiker blasen hinein und bewegen dabei ihre Lippen so, dass die unterschiedlichen Töne entstehen. Ich habe das mal ausprobiert, ist gar nicht so einfach. Erfunden wurde das Didgeridoo von den Ureinwohnern Australiens, den Aborigines.
Das gibt es da.
Noch heute leben etwa 100.000 Aborigines im Nordteil des Landes. Oder besser gesagt, sie leben dort wieder. Denn als die Europäer vor ungefähr 400 Jahren Australien entdeckten, verdrängten sie alle Ureinwohner und erlaubten ihnen nur, in bestimmten Gebieten zu leben. In sogenannten Reservaten. Die australische Regierung nahm ihnen zeitweise sogar die Kinder weg, um sie von weißen Familien erziehen zu lassen. Erst seit etwa 20 Jahren erinnert Australien einmal im Jahr an dieses Unrecht. Und zwar am 26. Mai, dem sogenannten Nationalen Entschuldigungstag. Übrigens, auch dieses Gerät wird mit den Ureinwohnern Australiens in Verbindung gebracht. Der Bumerang gilt als die Jagdwaffe der Aborigines. Sie benutzten sie vor allem, um damit Vögel zu treffen.
Das macht man da.
Jedes Jahr kommen viele hunderttausend Touristen nach Australien und schauen sich zum Beispiel den Ayers Rock an. Das ist ein mächtiger, langgestreckter, roter Fels mitten in der Wüste. Von den Ureinwohnern wird er Uluru genannt und als heilige Stätte verehrt. Eine weitere Sehenswürdigkeit liegt vor der Nordküste Australiens unter Wasser. Es ist das größte Korallenriff der Welt, das sogenannte Great Barrier Reef. Dort leben viele Korallenarten, aber zum Beispiel auch Fische, Seesterne und Schildkröten. Das Great Barrier Reef gehört zu den 7 Weltwundern der Natur. Darf ich vorstellen? Ein Koala. Die niedlichen Tiere leben in Australien in Eukalyptusbäumen und fressen deren Blätter den ganzen Tag lang. Außerdem sind Kängurus typisch für das Land. Sie hüpfen überall herum und können mit einem einzigen Satz bis zu 8 Meter weit springen. Und dann sind da noch die Wombats. Gras fressen. Das macht ein Wombat bis zu 8 Stunden am Tag. Er sieht im Prinzip aus wie ein zu groß geratenes Meerschweinchen. Nur, dass sein Fell kürzer ist, seine Schnauze leicht eingedrückt aussieht und die Ohren aufgestellt sind wie bei einer Katze.
Das isst man da.
Das eine typisch australische Essen gibt es nicht, weil die meisten Menschen eingewandert sind und Gerichte aus ihren Heimatländern mitgebracht haben. Ein besonders beliebter Snack in Australien sind aber die sogenannten Meat Pies. Das sind kleine Törtchen, die ungefähr die Form eines Muffins haben und aus Blätterteig sind. Innen drin ist eine Soße aus Fleisch. Klingt ganz gut, oder? Außerdem grillen die Australier sehr gerne. Gewöhnungsbedürftig finde ich dagegen den Brotaufstrich mit dem Namen Vegemite. Der schmeckt so, als hätte man ganz viel Brühe in viel zu wenig Wasser aufgelöst. Extrem salzig also. Viele Australier finden das lecker. Und gut zu wissen ist, die Macadamia-Nuss kommt auch aus Australien.
Lena Maria Reas mit der Mikado-Weltreise nach Australien. Und wenn ihr übrigens auch mal ein Land habt, das wir hier mal vorstellen sollen in unserer Serie, dann gebt uns gerne Bescheid. Ihr könnt uns einfach eine E-Mail schicken, zum Beispiel an mikado@ndr.de. Das war Mikado am Morgen für heute. Und wenn ihr gerade erst eingeschaltet habt, braucht ihr euch nicht ärgern. Alle Folgen von Mikado könnt ihr jederzeit auch in unserem Podcast nachhören. Geht einfach auf ndr.de/mikado. Da findet ihr die Sendungen zum Nachhören und auch noch ein Foto hier von uns aus dem Studio. Mit dabei waren heute für euch Alexander Gerhard in der Regie und an den Reglern für den guten Ton Birgit Schmitz. Ich bin Jessica Schlage. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.